Im Geld auf der Spur. Die Money Profiler. Herzlich willkommen bei den Money Profilern. Mein Name ist Daniel Butcher.
Und ich bin Eske Bockelmann. Wir sind hinter dem Geld her. Aber nicht, weil wir besonders viel davon haben wollen. Wir wollen seiner habhaft werden. Wir ermitteln in Sachen Geld.
Wir wollen aufdecken, was Geld ist. Wir wollen seine Identität feststellen. Es heißt ja, Geld regiert die Welt. Und da sollten wir schon wissen, was uns da regiert.
Und heute also dritte Folge der zweiten Staffel. Der Staffel, die sich dem Wert widmet und eben der Verbindung von Geld und Wert. Aufgenommen wird sie jetzt gerade im Frühjahr 2025, zu einer Zeit, die recht aufgemischt wird durch den neu intronisierten US-Präsidenten Trump, der zu Zöllen greift, und zwar zur Strafe gegenüber anderen Ländern, unter anderem auch der gesamten EU. Und zwar zur Strafe wofür? Zur Strafe dafür, dass sie den USA ein Handelsdefizit bereiten. Das machen sie, indem sie diese anderen Staaten an die USA mehr an Waren liefern, mehr an Waren verkaufen, als umgekehrt sie von den USA kaufen. Das heißt, die USA wird sehr viel mehr mit Waren beliefert, als sie das umgekehrt tut. Und diese Mehrlieferung an Waren ergibt ein Defizit. Etwas seltsam, gell? Ein Mehr ergibt ein Defizit. Er gibt also offensichtlich etwas, womit Trump da als US-Präsident sehr unzufrieden ist und wofür er die anderen sogar straft.
Jetzt können wir uns doch erst denken, hey schön, wir kriegen mehr geliefert, als wir selber geben. Also wäre ja praktisch im Sinne von Hans im Glück toll. Ich kriege mehr Waren, als ich liefere. Aber jeder heutzutage versteht vollkommen und selbstverständlich, worum es da eigentlich geht. Es geht nicht um die Waren. Es geht um das Geld. Defizit bedeutet, dass eben in diesen Handelsflüssen von Waren, ja, aus den USA in die USA, dass der Maßstab ist, wie viel kostet das und wie viel nehme ich ein. Und Defizit heißt eben, dass ich mehr bezahle für Waren, die in mein Land kommen, als ich bekomme, wenn ich Waren nach außen liefere.
Ja, das ist das Entscheidende. Eine erstaunliche Umkehrung. Jetzt liegt auf plötzlich das Meer auf einer anderen Seite. Und das natürlich nicht erst seit Frühjahr 2025. Das hat Trump nicht erfunden. Er hat die Zölle nicht erfunden. Aber auch diese Logik, die darin liegt, die besteht längst. Längst gibt es Abkommen zwischen den Ländern. Die USA machen das sehr gerne auch bilateral, immer mit speziell einem anderen Land, besondere Verträge, die da festlegen, wie viele, zum Beispiel also viele, viele Tonnen an Fleisch aus den USA importiert werden müssen von einem Land, damit es eben nicht mit irgendwelchen Strafen durch die USA zu rechnen hat. Also es sind da Verträge am Laufen, die festlegen, ihr müsst so viel uns abnehmen. Und diese Zölle sind natürlich auch längst in der Gegenrichtung aktiv. Also die EU zum Beispiel belegt amerikanische Autos mit Zöllen, und das ärgert wiederum auch den Herrn Präsidenten, verständlicherweise. Und so ist das also durchaus nichts Neues. Nur hat es im Moment eine besondere Brisanz.
Und du sagst es, denn geschichtlich ist das insofern bedeutsam, dass das genau an eine Wirtschaftsepoche besonders erinnert, Und zwar an die des Merkantilismus oder dem deutschen Kameralismus. Demgegenüber gab es bisher immer totale Verachtung wegen dem Diktat der freien Märkte. Aber es scheint wiederzukommen. Und wir heute gehen genau in diese Phase hinein, des Merkantilismus und des Kameralismus, und haben ständig im Hintergrund, dass es aktueller denn je ist, denn der gegenwärtige Sonnenkönig ist eben Donald Trump.
Schön, ja. Merkantilismus. Dass da diese Logik vorherrscht, wir müssen mit Zöllen dafür sorgen, dass das also nicht handelsdefizitär wird bei uns. Das behandeln neuere ökonomische Lehren eben als etwas Veraltetes. Was aber nie dabei überlegt wird oder geklärt wird überhaupt, warum Merkantilismus zu dieser Zeit, zu einer bestimmten Zeit aufkommt. Und das ist was für eine Zeit? Das ist ein bedeutendes Jahr, nämlich ungefähr 1620.
Dann lass uns mal dahin reisen, lieber Eske.
Ein Jahr, das es in sich hat. Wir erinnern daran. Wir haben festgestellt, dass das Geld eben nicht schon vor Urzeiten entstanden ist, sondern speziell in Europa und speziell im Verlauf des sogenannten langen 16. Jahrhunderts. Lang heißt dieses Jahrhundert, oder man spricht eben von einem langen Jahrhundert in dem Fall, deshalb, weil die Epoche, die man da historisch schön abgrenzen kann, sich nicht glatt an die Jahrhundertgrenzen hält. Also beginnt nicht 1500 und hört dann 1599 auf, sondern beginnt einige Jahrzehnte vor 1500. Im frühesten Fall spricht man da von 1450, aber auch 70, 80. Und vor allem dann eben endet dieses lange 16. Jahrhundert nicht 1600, sondern ungefähr 1620. Das ist also etwas, was die Geschichtswissenschaft anhand von vielen Kriterien feststellt. Das ist eine Epoche und die hat eben ihre Grenze zur nächsten, mit der wirklich was Neues beginnt, um 1620.
Ja, und ich dachte immer, das heißt langes Jahrhundert, weil so viel passiert. Und da passiert ja auch unfassbar viel. Wir hatten ja in der dritten Folge der ersten Staffel bei den freien Städten, dem Geburtspunkt oder der Schwangerschaft des Geldes, ja, festgestellt, was da wächst. Da wächst immer mehr die Notwendigkeit, in bestimmt für viele Menschen von Kaufen und Verkaufen zu leben. Und deswegen wird ja das, was wir Geld meinen oder Geld nennen, Entschuldigung, diese Logik greift natürlich schon in diesen freien Städten und immer mehr. Und insofern kommen ganz viele Phänomene, die wir heute kennen, auch schon in diesem 16. Jahrhundert für uns greifbar nah. Und doch ist Geld noch nicht endgültig zu einem reinen Tauschmittel geworden.
So ist es. Wir mussten auch diagnostizieren, dass es so eine Art Umschlagspunkt gibt. Das heißt natürlich nicht wirklich jetzt sozusagen mit Glockenschlag, aber doch in einer stärker eingrenzbaren Zeit. Und die hatten wir Anlass eben auf das Jahr 1620 ungefähr zu legen, diese Grenze. So, wir kamen also vom Geld her zu dieser Jahreszahl 1620, da ist es auf jeden Fall da ist der Umschlag passiert. Es gibt in Europa dieses reine Tauschmittel, diese gesellschaftliche Gegebenheit. Und jetzt schauen wir auf den Merkantilismus und stellen fest, da geht die Wissenschaft davon aus, er beginnt um 1620. Währt eventuell so rund bis 1800. Und also können wir gleich mal damit beginnen. Wir stellen fest, Merkantilismus und Anfang des Geldes fallen zusammen. Oder umgekehrt, das Anfangszeitalter des Geldes, das bringt sofort den Merkantilismus hervor.
Ja, deswegen ist es ja für uns so interessant. Ja? Aber die Geschichtsschreibung weiß davon gar nichts. Für die ist das irgendwie, wie soll ich sagen, eine Epoche überhaupt, die sich an anderen reiht. Es ist eine Epoche, in der Wirtschaftspolitik betrieben wird, wie früher auch. Nee. Hier kommt Wirtschaftspolitik zum allerersten Mal auf.
Und das ist durchaus etwas Überraschendes. Das haben nicht wir erst festgestellt, aber es tritt doch sehr zurück, so im Bewusstsein. Und es ist ja auch eben klar, wenn, wie wir ja wissen, bisher unbekannt ist, dass das Geld um diese Zeit überhaupt erst aufkommt, dann kann ja kein Zusammenhang hergestellt werden zwischen Geld und Merkantilismus, sondern da muss es eben irgendwie ideengeschichtlich da halt zu einer neuen Idee gekommen sein. Wirtschaftspolitik hat es vorher nicht gegeben. Da würden wir staunen, wie bitte? Also in der Antike, im Römischen Reich wird es doch sowas wie Wirtschaftspolitik gegeben haben. Oder im Mittelalter bei den Königen, bei den Herrschenden. Was geht es, ist das nicht gegeben? Nein, da hat es das tatsächlich nicht gegeben. Das geht nämlich so weit, so weit ins Grundsätzliche, dass wir sagen müssen, Wirtschaften und Politik, das waren wirklich zwei Paar Stiefel. Das waren völlig getrennte Dinge. Die sind als solche völlig auseinandergefallen. Ein Begriff wie politische Ökonomie, wo also Politik und Wirtschaften zusammengebunden sind in einem Begriff. Dieser Begriff kam ja dann später mal auf. Hat vielleicht jetzt heute an Brisanz oder an Gegenwärtigkeit verloren, wird nicht mehr so viel verwendet, aber überhaupt ist er uns vorstellbar, politische Ökonomie, ein Zusammenhang zwischen Politik und Wirtschaft. Den hat es vorher nicht gegeben. Wir können zitieren aus einem Buch über die Geburt der Neuzeit von Leonhard Bauert und Herbert Mattis, den Begriff politische Ökonomie. Dieser Begriff war in dieser Zusammensetzung bis dahin undenkbar. Das ist sehr stark gesagt. Er war tatsächlich undenkbar. Das war einfach keine Wirklichkeit, die zu diesem Begriff geführt hätte, die diesen Begriff ermöglicht hätte.
Wie bitte wird der eine oder andere jetzt hier sagen, in Antike soll es keine Wirtschaftspolitik gegeben haben, ja? Und im Mittelalter auch nicht. Und tatsächlich, das gab es nicht. Politik und Wirtschaft oder Wirtschaften, die fielen vollständig auseinander vor dem Geld.
Das lässt sich feststellen an einem Begriff, der beides verbindet, nämlich politische Ökonomie. Klingt heute etwas veraltet, war aber mal sehr en vogue und beschreibt eben tatsächlich diesen Zusammenhang, Politik und Wirtschaften, was wir dann in einer Wirtschaftspolitik ja auch verbinden. Und da können wir mal zitieren aus Leonhard Bauer und Herbert Mattis in ihrem Buch Geburt der Neuzeit. Die sagen, der Begriff politische Ökonomie war in dieser Zusammensetzung bis dahin undenkbar. Das ist stark gesagt, undenkbar, wirklich. Das war in den Gedanken nicht möglich, das zu verbinden, weil die Realität beides nicht verbunden hat. Und bis dahin heißt eben bis zur Neuzeit.
Und ich würde vorschlagen, weil die es so wunderbar auf den Punkt bringen, gehen wir da nochmal rein und beschäftigen uns mit einem längeren Zitat. Einverstanden?
Ja.
Okay, dann lese ich mal vor. Teil 1. Mit diesem neuen Ausdruck politische Ökonomie öffnet sich eine gesellschaftliche, von den Zeitgenossen erfahrene Zäsur. Denn trotz aller Unterschiede zwischen Antike und Mittelalter, trotz des immer gesehenen Zusammenhangs zwischen Oikos und Politike, eine Verbindung derselben war bis dahin einfach nicht vorstellbar.
Ja. Oikos und Politike. Oikos ist natürlich das Wort, das in Ökonomie dann steckt. Oikos ist der Haushalt, also das Haus im Sinne von Haushalt mit allem Land, das dazu gehört. Das ist das, wo der Einzelne oder die einzelne Gemeinschaft, Familie im großen Sinne, nicht die Kleinfamilie, wirtschaftet und eben aus dem, von dem sich eine solche Gemeinschaft, eine Familie versorgt. Politikä, das ist Adjektiv zu Polis, die Gemeinschaft, entspricht im Lateinischen der Res Publica, also der öffentlichen Sache, der gemeinsamen Sache. Und die beiden, eben das Wirtschaften in dem Haushalt mit den eigenen Ländereien und das, was die Gemeinschaft insgesamt betrifft, das fiel auseinander. Deren Verbindung, wie du zitiert hast, war bis dahin nicht vorstellbar. Mhm.
Gehen wir direkt weiter bei Matthies und Bauer. Sie schreiben, ohne Absatz, direkt anschließend, Ökonomie und Politik gehörten verschiedenen, genau abgegrenzten Bereichen an. Dabei müssen wir uns klar machen, wie außerordentlich schwierig es für uns ist, eben aufgrund der neuzeitlichen Entwicklung, dieses fundamentale und radikale Auseinanderfallen von öffentlich und privat, diese Trennung zwischen dem Raum der Polis und dem Bereich des Haushaltes und der Familie, schließlich den Tätigkeiten, die der Erhaltung des Lebens dienen und denjenigen, die sich auf eine allen gemeinsame Welt richten, überhaupt zu verstehen.
Sehr schön wieder zusammengefasst. Mhm. Also man sieht diese Trennung auf der einen Seite ökonomisch als privat, nicht als Privateigentum, das wäre wieder was anderes, also sondern privat eben, das ist das, die Versorgung der Familie, das mit allem, was dazu gehört und davon getrennt das Öffentliche. In Res Publica würde das Öffentliche also mit anklingen, bei Politikä ist es halt etwas, ist es gemeint, aber nicht ganz so deutlich ausgedrückt. Hm.
Ich würde sogar weitermachen. Ich finde das Zitat großartig, ja. Denn was immer, schreiben Sie dann weiter, ökonomisch war, nämlich notwendig zum Leben des Einzelnen, auch zum Überleben der Gattung, war privat. Damit galt es als nicht politisch. Es gehörte nicht dem Bereich des Öffentlichen an. Politisches Handeln hatte vielmehr umgekehrt als Voraussetzung die Verfügung über einen Oikos. Dies war gleichbedeutend damit, sich nicht um private Lebensnotwendigkeiten kümmern zu müssen. Krass, oder? Das ist sowas von anders wie heute.
Ja, eben Oikos und die Ökonomie, die Oikonomia, das ist natürlich das alte Wort, bedeutet direkt die Versorgung. Und diese Versorgung ist Voraussetzung dafür. Das sagen die sehr deutlich, des Gemeinwesens. Das ist vorausgesetzt, wenn man sich dann um das noch kümmert, was alle als Gemeinwesen eben ausmacht. Die Versorgung ist Voraussetzung und nicht Ziel des Gemeinwesens. So, und das kann sich natürlich erst ändern und muss sich dann ändern, wenn es zu Geld kommt. Dann haben wir plötzlich das Gemeinwesen ja eben darin bestehen, dass dieses Gemeinsame, das Geld für alle überhaupt das Mittel zur Versorgung wird. Die Versorgung wird dann vermittelt über das eine Gemeinsame, auf dem das Gemeinwesen beruht. Und dann plötzlich sind diese vorher so sinnvollerweise getrennten Bereiche notwendig ineinander verbunden. Und wenn sie es erstmal sind, dann wird es eben schwierig, sich diese Trennung, die vorher bestanden hat, zwischen Oikos und Politikä überhaupt noch vorzustellen.
Also wenn man jetzt ins antike Griechenland guckt, kann man sogar sagen, dass solche Begriffe wie Freiheit, Unabhängigkeit ganz anders sind. Also weil ich nicht von allen anderen abhängig bin in meiner Versorgung, sondern in meinem Oikos mich praktisch selbst versorge, insofern frei bin, bin ich erst in der Lage, an etwas teilzunehmen, was politisches Leben ist. Aber alles, was das betrifft, worauf ich basiere, das ist nicht Teil des politischen, des öffentlichen, irgendwelcher Debatten. Ja? Und heute genau umgekehrt, alle sind schon in ihrer Versorgung von allen anderen abhängig. Kein Wunder, wird das auch zu einem politischen. Wenn du magst, ich würde gerne noch in diesen letzten Absatz hineingehen, weil ich den auch nochmal ganz, ganz treffend finde. Kann ich direkt weitermachen? Passt das für dich?
Ja.
Schön. Also, ich zitiere weiter. Umso schwieriger ist es für uns, dies zu verstehen und auseinanderzuhalten, weil im neuzeitlichen Diskurs, vor allem seit dem 17. und 18. Jahrhundert, jeder Volkskörper, jedes politische Gemeinwesen als in einem überdimensionalen Oikos durchgeführt verstanden wird.
Richtig. Und dieses deuten, jetzt den Oikos verstehen als überdimensionales Etwas, also eine Gesamtheit, die alle ergreift. Das ist eben der Übergang von dem alten Begriff der Ökonomie zu dem heute geläufigen. Wir können nochmal festhalten, also den Begriff der politischen Ökonomie prägt als erster ein Franzose, Louis de Madière Turquet, und zwar so um 1590 rum. Es erscheint sein Werk, in dem er das eben so verwendet, diesen Begriff, 1611. 1615 folgt dann noch ein Traktat über die politische Ökonomie von einem anderen Franzosen, Antoine de Montchrétien. Und man sieht also, mit einem Mal werden Politik und Ökonomie verbunden gedacht. In diesem Begriff ist es besonders gut zu greifen. Und warum werden sie verbunden gedacht? Weil sie nun real verbunden sind. Jetzt, ab dieser Zeit, ist Wirtschaft eben ein eigener, aber integraler Teilbereich der gesamten Gesellschaft. Dasjenige, wo ohne das die Gesellschaft gar nicht mehr zu denken ist, weil sie auf der Wirtschaft jetzt insgesamt beruht. Nicht auf dem Wirtschaften der Einzelnen, sondern wie diese Wirtschaft insgesamt als Gesamtbereich zusammenhängt.
Und jetzt gehen wir da auch nochmal sogar noch einen kleinen Minischritt zurück, diese ganzen Selbstverständlichkeiten. Also man merkt das schon an so einem Wort wie Ökonomie. Wenn ich jetzt versuchen würde, das Wort zu verstehen aus seinem Ursprung, sofort verloren, ja, weil es eben eine neue Bedeutung annimmt. Wie so vieles, wenn es um Geld geht, das ist wirklich verrückt. So vieles. Wir dürfen uns dann nicht auf irgendetwas verlassen und glauben, wir verstehen es, wenn wir in die Antike gehen. Und wenn wir jetzt genau den Begriff der Wirtschaft nehmen, der uns so selbstverständlich erscheint, der ist heute tatsächlich ein System, eine objektive, reale Einheit. Da kommen zusammen die Produktion, aber auch die Verteilung. Auch das, wenn du heutzutage jemanden fragen würdest, was ist ein Wirtschaft, was gehört dazu? Dann würden die immer sagen, ja, Markt, Produktion, kommt immer. Als wäre das selbstverständlich zusammengehörig und immer schon so gewesen. Ja? Das war es aber nicht so. Es wird aber bei uns zu einem eigenen System. Auch deswegen, weil wir eben nicht mehr diese persönlichen Abhängigkeiten haben, wie in allen Gesellschaften zuvor, auch im Oikos, ja, wo es ja auch diesen Herrn gibt und alle sind innerhalb dieses Oikos ihm irgendwie zugeordnet persönlich. Ja? Sondern es ist eine völlig unpersönliche Abhängigkeit. Wir hier und heute sind eben über Kaufen, Verkaufen vollkommen unpersönlich abhängig, und zwar alle voneinander, alle. Und daraus ergeben sich so viele neue Möglichkeiten, neue Notwendigkeiten, aber auch neue Interessen. Und insgesamt, weil es zu einem System wird, auch durchaus eben Möglichkeit, Interesse und Notwendigkeit einer Steuerung von Wirtschaft.
Richtig. Und zwar eben einer Steuerung durch die Politik. Wenn diese Steuerung durch Politik notwendig ist, dann hängen also diese Bereiche jetzt notwendig zusammen. Und wie du es schön gesagt hast, also für uns ist es ja so schwer, das jetzt noch nachträglich, wo für uns das so notwendig zusammengehört, wieder auseinanderzudenken, sich vorzustellen, dass es mal nicht so war. Und es ist sehr, ich würde fast sagen, lustig, dass die Ersten, die überhaupt mit dem Begriff der politischen Ökonomie umgehen, wo also das zum ersten Mal diese Bereiche zum ersten Mal zusammentreten, dass schon diejenigen, also der zitierte oder genannte Montchrétien oder der Turquet, schon die stellen fest, in der Antike ist nie von so etwas die Rede. Die kennen ihre antiken Autoren und stellen also durchaus fest, also da wird allen Ernstes nicht von einer solchen Verbindung gesprochen, sondern im Gegenteil, es klingt so, als ob die völlig inexistent wäre. Und schon diese beiden allerersten wundern sich darüber, können sich nicht mehr anders vorstellen, dass es in der Antike sehr wohl eine politische Ökonomie gegeben hätte, und wundern sich dann nur, ja, warum um Himmels Willen kommen die antiken Menschen nicht darauf, das auch entsprechend zu behandeln. Nein, die behandeln das nicht, weil es das nicht gab. Aber sehr schön, wir sehen, sobald das Geld da ist und sobald es also insofern diese neue Wirklichkeit schafft, verblendet es auch den Blick darauf, wie es anders war. Es setzt das, was uns bestimmt, was es durch das Geld uns bestimmt, als einfach strikt Gegebenes und macht uns blind gegenüber dem Unterschied vorher, vom ersten Moment an.
Und das finde ich auch ganz lustig. Also diejenigen, die anscheinend Ökonomie und Politik begründet haben sollen, sollen so dumm gewesen sein. Ja? Die genialen Begründer sollen so dumm gewesen sein, das dann nicht so miteinander zu verbinden. Ja, das ist noch also als Pointe. Also einerseits sollen sie dafür herhalten, wie klug sie waren, und dann sind sie aber in sowas ganz Einfachen, wo jeder Mensch doch sofort Macht nützen würde, Steuerung nützen würde, weil es sinnvoll ist. Und Eske, wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Nicht nur die Wirtschaft als System, als etwas Eigenes für sich Bestehendes, ja, hat es vor 1700 weder im Kopf als Begriff noch in der Realität so gegeben, sondern noch was ganz anderes, das Gegenstück in der Politik, und zwar die begriffliche Realität und die objektive Realität des Staates.
Ja, also das ist jetzt gerade versprochen, ab vor 1700, du meinst vor dem 17. Jahrhundert.
Genau.
Vor dem 17. Jahrhundert gibt es keinen Staat. Es ist erstaunlicherweise etwas, das kaum jemand weiß, obwohl es ohne jeden Zweifel feststeht. Also die Geschichtsschreibung ist da, kennt da keinen Zweifel, das ist vollkommen klar. Das haben sie Historiker genauso beschrieben. Trotzdem wird diese Tatsache auch von Historikern grundsätzlich auch übergangen und missachtet und insofern eigentlich auch geleugnet. Zum Beispiel ist es gang und gäbe bei der Antike vom antiken Staat zu sprechen. Oder was weiß ich, in der Philosophie, wenn wir von Platon sein Werk über die Politeia haben, über die politische Gemeinschaft, dann wird das ohne Gnade heute übersetzt als über den Staat. Achtung, der Staat ist aber etwas ganz, ganz Neues und etwas entschieden anderes als das, was in der Antike war, also schon für sich genommen. Und das sollte man vielleicht noch mal kurz ausführen.
Unbedingt. Und vielleicht vorneweg, das ist genau doch wie beim Geld. Wenn Sie von altem Geld sprechen, von wahrem Geld, von, ach, was weiß ich für ein Geld, anstatt festzustellen, dass wenn man den Begriff des Geldes, so wie wir, mal ganz, ganz präzise fasst, es ihn eben vor dem 17. Jahrhundert nicht gegeben hat. Aus, die Maus. Und dann ist es auch nicht mehr Geld, dann sind es Tauschmittel. Und natürlich gibt es etwas, was man irgendwie politisch nennen kann in der Antike. Ja, aber wenn wir den Begriff des Staates eng fassen, so wie wir es jetzt gleich tun werden, gab es den zuvor noch nie. Und dann bringt es auch nicht, solche Wortbildungen zu machen wie moderner Staat, antiker Staat. Nee, dann ist das kein Staat. So, was macht den Staat aus, hier und heute? Ich würde vorschlagen, wir lassen uns erstmal nochmal helfen, damit nicht alle glauben, wir erfinden das, und zitieren, wenn das für dich einverstanden ist.
Gerne.
Ich beginne. Mittelalterliche Herrschaft war personal gedacht, als unmittelbare Beziehung des Lehnsherrn zum Vasallen. Mit dem Staat entstand dagegen ein institutioneller Verwaltungsapparat zur Machtwahrung und politischen Gestaltung. Der Stato, ja, wurde so zusehends ein Rechtsträger mit eigenem, in Klammer, Beamtenpersonal, mit eigenem Personal, mit eigenem Beamtenpersonal und eigener Würde, unabhängig von der Person des jeweiligen Fürsten. Die Staatsräson, ja, wie sie in den polemischen Debatten um Machiavelli später konzipiert wurde, folgte denn auch einer Logik, die sich weder aus dem christlichen Sittengesetz noch aus dem individuellen Herrschaftswillen ergab. Vielmehr gehorchte sie dem übergeordneten Ziel, den Staat als politische Ordnung stets neu zu befestigen.
Das ist sehr knapp und sehr stark. Mittelalterliche Herrschaft, also bis in Europa, einschließlich eben des Mittelalters, war Herrschaft personal. Das war immer eine Verbindung, eine Beziehung von den bestimmten Personen, von dem Herrn zu den von ihm Abhängigen oder zu den zu ihm Gehörigen. während der Staat, übrigens eben, wie was hier so nebenbei erwähnt wird, eben als Begriff überhaupt erst da aufkommt, bei Machiavelli, der Status, eigentlich der Status, der Zustand, mehr sagt das nicht. Und da klingt das schon an, dieses Unpersönliche. Das ist jetzt eine unpersönliche Verbindung der Menschen. Und zwar auch unpersönlich in der Art, wie diese Herrschaft überhaupt ja sich einrichtet. Denn es hat ja sowas Rekursives, die Logik, nachdem der Staat geleitet wird, richtet sich nicht nach einem individuellen Herrscher, nach dem, was der will, sondern einem übergeordneten Ziel, den Staat als politische Ordnung stets neu zu befestigen. Sinn des Staates ist, sich stets neu zu befestigen. Und wer da jetzt noch mitregiert, der tut das als Personal, nicht mehr als Person, sondern die persönlichen Interessen, die ein Herrschender hat, die dürfen da keine Rolle mehr spielen. Wenn sie es tun, ist es ein Fehler, dann ist es Korruption. Das wird jetzt also ein unpersönlicher Apparat. Und den haben wir mit dem Staat vor uns. Und zu dem kommt es, wann? In der Zeit ab 1620.
Genau, ich habe es vergessen zu erwähnen, wen ich da zitiert habe. Es war Geschichte der frühen Neuzeit. Thomas Meissen, ich hoffe, ich spreche dich aus, genialer Historiker, der das so wunderbar hier auf den Punkt gebracht hat. Und wir werden immer wieder auch auf Staat eingehen und wollen hier aber auf zwei Dinge schon mal nochmal festlegen. Einerseits ist hier der Staat zu dieser neuen Form von, überhaupt Entstehen von Wirtschaft, auch für das Entstehen des Geldes, ganz, ganz wichtig insofern, dass er eine politische Ordnung ist, die die ganzen Voraussetzungen für diese Art von Wirtschaften über Kaufen, Verkaufen immer wieder neu setzt. Zum Beispiel Eigentum oder dass es über Handel läuft. Und auf der anderen Seite aber ist er jetzt ein Subjekt, das eben auch in der Lage ist zu wirtschaften und in die Wirtschaft einzugreifen. Und zwar als höchstes Subjekt einer Geldwirtschaft. Und das ist ja genau das, warum wir jetzt diese Schleife gemacht haben. Da habt ihr euch wahrscheinlich gewundert, wo ist denn jetzt unser Merkantilismus geblieben? Ja? Wovon reden die? Ja klar, wir wollen ja dahin kommen, dass die erste Wirtschaftspolitik in der Geschichte stattfindet. Das ist der eigentliche, wirkliche, wie sagt man da, das ist das Spektakuläre insbesondere am Merkantilismus, was uns in der Geschichtsstunde so gelangweilt hat, außer den Sonnenkönig meinetwegen, ist genau das. Wenn man uns gesagt hätte, das ist die erste Wirtschaftspolitik in der Geschichte der Menschheit. Warum? Weil es zum ersten Mal Wirtschaft gibt und weil es zum ersten Mal Staat gibt. Mann, hätte ich da besser zugehört.
Gut. Dann können wir nachher jetzt gleich mal besser zuhören, auch wenn es darum geht, was Merkantilismus ist.
Gehen wir also rein. Teil 2, Merkantilismus, Kameralismus. Wir haben jetzt auf den Punkt gebracht, dass es die erste Wirtschaftspolitik in der Geschichte der Menschheit ist. Warum? Weil es zum ersten Mal eine Wirtschaft als System gibt und Staat als Institution, weswegen es auch zum ersten Mal möglich ist und auch Interesse gibt. Wenn wir jetzt tiefer reingehen, was wir wollen, in den Merkantilismus und Kameralismus, vielleicht erstmal zu den Bezeichnungen. Das mag ein bisschen verwirren. Merkantilismus kommt von Merx, Mercatura, also Merx Ware, Mercatura Handel. Während Kameralismus, was eher sich auf den deutschen Sprachraum bezieht, der Kämmerer ist oder die Kammer. Im einen Fall geht es um die Betonung des Handels, sprich auf den Handel. Wie geht man mit dem Handel um? Und das andere geht um, wenn wir es jetzt mal ein bisschen freier übersetzen, erlaube mir das, um staatliche Finanzabteilung. Also da geht es um diesen Blick darauf, wie eine Verwaltung damit umgeht. Und im anderen geht es im Hinblick darauf, womit man umgeht. Genau genommen, wenn man beide zusammennehmen würde, wäre es perfekt. Also der kameralistische Merkantilismus bringt's auf den Punkt. Oder der merkantilistische Kameralismus. Dann wären wir voll dabei. Und darauf wollen wir jetzt mal ein bisschen näher eingehen, was denn da genau passiert.
Ja, sehr schön. Da hat man dann wirklich eben politische Ökonomie zusammen. Mhm. Ja, und was da der Staat seine Wirtschaft vorgibt, was er bei ihr mit ihr erreichen will, das hat einen Kern. Und der wurde also wirklich in schöner Deutlichkeit zum ersten Mal ausgesprochen von einem Engländer in dem Fall, Thomas Moon, in einer Schrift England's Treasure by Foreign Trade, also Englands Schatz bei, also durch, dank, Außenhandel. Geschrieben ist das 1630, ist dann bedeutend später erst veröffentlicht worden. Und wir konzentrieren uns mal auf den Kernsatz. Der wird oft zitiert, ist also durchaus bekannt. The ordinary means, also das normale Mittel, therefore, to increase our wealth and treasure, unseren Wohlstand oder unseren Schatz zu erweitern, zu vergrößern, is by foreign trade. Also beruht auf dem Außenhandel. Wherein we must ever observe this rule, to sell more to strangers yearly than we consume of theirs in value.
Und ich gebe uns jetzt mal direkt die Übersetzung, die wir auf Wikipedia finden. Und kannst du dich noch erinnern, früher, ich habe das so geliebt in bestimmten Zeitungen, wo zwei Bilder nebeneinander sind. Man muss die Unterschiede finden. Kennst du das noch?
Ja.
So, und das ist jetzt ein akustisches Finde-den-Unterschied-Rätsel. Ich lese die Übersetzung von Wikipedia vor und jetzt bin ich mal gespannt, wer hört den Unterschied? Das gewöhnliche Mittel, unseren Staatsschatz zu vermehren, ist der Außenhandel, wobei wir folgende Regel beachten müssen. Jährlich an Ausländer mehr verkaufen, als wir von ihnen verbrauchen. Zitat Ende. Wo ist der Unterschied? Ich gebe den Tipp. Was fehlt? Was wird im Deutschen nicht erwähnt? In Value. Das, worum es in dieser Staffel geht, Wert. Das wird nicht in die Übersetzung mit reingenommen.
Ja, nochmal zum direkten Vergleich. Englisch, also to sell more to strangers yearly than we consume of theirs in value. Jährlich an Ausländer mehr zu verkaufen, als wir von ihnen verbrauchen. In value. Und das unterschlägt die Übersetzung. Mhm. Warum tut sie das? Aus bösem Willen? Natürlich nicht. Nein. Das mit dem in value, in Wert, das ist also bei dabei, was da verkauft wird und verbraucht wird zwischen den Ländern, dass es da um den Wert geht, das ist so selbstverständlich heute, dass es gar nicht mehr ausgesprochen werden muss. Das kann die Übersetzung dann weglassen. Sagt ja nichts Eigenes mehr. So empfinden wir das heute. Ja, mehr noch. Also offenbar stört es sogar, würde es stören, wenn man noch ausspricht, also mehr verkaufen, als wir von ihnen verbrauchen, in Wert. Um den Wert aber, genau darum geht es hier. Dieses Interesse, das Thomas Moon hier als staatliches formuliert, als Staatsräson, dreht sich um den Wert. Und der führt dann dazu, zu dieser Umkehrung bei einem Interesse an Gewinn, wie das vorher besteht. Die Umkehrung, die wir am Anfang erwähnt haben, das Handelsdefizit, über das sich der US-Präsident so ärgert, besteht darin, dass die USA mehr Waren bekommen und also mehr zahlen müssen an Geld. Das entscheidet das gezahlte Geld, also der Wert, um den diese Waren da jeweils zu handeln sind, der entscheidet. Und dann gilt eben diese Umkehrung. Es kommt nicht mehr darauf an, mehr Waren zu bekommen, sondern umgekehrt. Die anderen sollen mehr Waren von uns bekommen, als wir von ihnen, weil mehr Waren für sie jetzt, wo der Wert gilt, mehr Wert für uns bedeuten. Mehr Waren für sie bedeutet jetzt mehr Wert für uns. Und das zählt. früher, vorher, vor dem Geld, war das Interesse allein, mehr Güter zu bekommen, möglichst viel Güter zu bekommen, und damit hatte es sein Bewenden.
Und ich meine, wir wissen heute nichts von früher oder vorher. Das ist das Problem. Also auch jetzt wirklich an liebe Menschen, die diesen Podcast sich anhören. Es wird euch genauso gehen. Wenn immer ihr irgendwo in früheren Zeiten irgendeinen Handel erlebt, und sei es, es werden nur Dinge ausgetauscht, aber noch mehr würde eine Münze gegen irgendwelche Dinge getauscht werden. Ihr seht immer Wert. Ja, das ist schon reflexhaft. Wir haben das so in uns drin, dass wir immer Wert sehen. Das ist aber falsch. Ja, das ist genauso falsch, wie wenn man immer Staaten sieht oder immer Geld sieht, was auch immer. Und das geht es darum, das auch einfach mal in seinem Hirn zu durchbrechen. Wir würden euch behilflich sein, aber du musst auch bereit sein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das in euch auch mal kritisch zu hinterfragen, warum wir das reflexhaft sehen. Das geht auch den größten Denkern so. Es geht auch um Karl Marx so. Ja, der sagt hier, wenn zwei Waren in Austauschverhältnis stehen, Y Ware A gleich X Ware B, dann wäre das nichts anderes als Y Ware A wäre X Ware B wert. Also der größte Denker überhaupt, meines Erachtens, über Kritik der politischen Ökonomie, Karl Marx, für den ist das genauso selbstverständlich. Und wir sagen, nee, das ist eben nicht der Fall. Wir haben in dieser ersten Folge, Eske, weißt du, wo von dieser zweiten Staffel von Wert, haben wir einfach gezeigt, warum auch wir immer wieder da hineingeraten. Denn wir sind ja gezwungen, das, was Wert ausmacht, das rein Quantitative, in nichts mehr Selbstbestehende, also diese bloße Kaufkraft, die rein quantitativ ist, 10,22 €, müssen wir permanent auf Dinge des Lebens beziehen. Ja? Also auf Waren, seien es die, die wir kaufen wollen, weil wir sie essen, trinken, verzehren. Also wir müssen sie auf unsere Begierden beziehen und ihnen damit einen Wert zuweisen, der aber erstmal rein quantitativ ist. Und umgekehrt genauso, wir verkaufen zum Beispiel Waren, die meisten von uns, ihre Arbeitskraft, und beziehen sie auch wieder auf Geld. Deswegen wird ständig ja der Bezug hergestellt zwischen Wert als was rein Quantitativen, was am Gelde hängt, und dem, was uns umtreibt, was uns würdig erscheint, wichtig ist, lieb ist. Ja? Und darüber legt sich wie so ein Virus, wie so ein Gespenst, wie so ein Alien, ja? Darüber legt sich diese Form von Wert. Und wird uns dann auf einmal wie vertraut. Also auch was ganz Schönes. Oh, das ist aber was wert. Toll. Oder ja, jetzt müssen wir rausfinden, wie man Wert produziert. Das ist doch, ach, das ist das Wichtigste. Wert ist doch was Schönes. Wie kann man sowas wie Wert anzweifeln, du Ketzer? Ja? Wie kann man das allen Ernstes sagen? Und wir sagen, nee, daran ist überhaupt nichts schön. Wir sind nur gezwungen, es ständig zu tun. Und so die früheren Sachen wie würdig, lieb, da wären wir dabei. Die sind aber inhaltlich. Man wird niemals würdig und lieb rein quantitativ auf etwas beziehen können. Das schaffst du nicht. So, wenn man aber permanent gezwungen ist, das zu tun, fällt es einem auch total leicht, diesen Fehler im Hirn zu begehen und alles irgendwie mit Wert zu übersehen. Das macht diesen Punkt hier einerseits so easy. Warum? Wenn man zum ersten Mal wirklich die Form von Wert in der staatlichen oder in der Obrigkeitshandhabe findet, so wie hier, so ganz offensichtlich dargelegt. Gucke mal, mehr an Wert muss reinkommen, als wir weggeben. Wird ja, so offensichtlich. Und sie genau wissen, das muss man an den Waren messen, muss man irgendwie an den Geldmengen messen. Es ist so einfach. Die Folge wäre so schnell vorbei, Eske. Wenn man das zack. Und auf der anderen Seite macht es so schwierig, weil an uns es immer klebt, zu glauben, wenn immer irgendetwas ausgetauscht wird, oh, das ist aber wertvoll. Oh. Und deswegen ist für uns ganz klar, es gibt ein Früher und ein Vorher. Aber für ihr euch alle hier draußen, solange ihr so irre seid, das ständig noch mitzuglauben, gibt es das nicht. Für euch ist es ein Kontinuum. Ihr verliert euch in dem Kontinuum des Immergleichen, das ist nicht wahr. Verzeih mein Ausbruch.
Gut, also ich nehme jeden in Schutz vor Daniels Vorwurf, irre zu sein, insofern, als natürlich das Geld uns dazu zwingt, den Wert in die Dinge zu sehen. Und das hast du jetzt ja gerade auch schön ausgeführt. Und insofern ist dieses Irresein, etwas zu sehen, was in den Dingen gar nicht drin ist, notwendig und insofern vollkommen angemessen. Wir sehen eben nur historisch, wie das auseinanderfällt. Mhm. Diese Betonung, es geht um Wert, die ist nur möglich mit dem Entstehen des Geldes, dass als dieser quantitativ, allein quantitativ bestimmte Wert entsteht und ist vorher halt nicht. Und das macht den Kern des Merkantilismus aus, dass hier ein Staat sich klar macht, Achtung, uns geht es mit unserer Wirtschaft um Wert, um Wertgewinnung. Es muss mehr Wert rauskommen. Das heißt, hier muss verglichen werden, der Wert der verkauften Ware, der Wert der gekauften Ware. Und es muss dabei ein Mehr an Wert rauskommen. Sonst hat man nichts. Die Waren selber zählen nur noch, oder in der Hauptsache, sagen wir mal, eben als der Wert dabei rauskommt. Und da muss ein Mehr rauskommen. Mhm. Und all solche Rechnungen, Gewinn, der etwas anders ist als die Dinge, die man bekommt, das ist etwas Neues. Und das haben wir als Zentrum vom Merkantilismus. Wirtschaftspolitik des Merkantilismus. Merkantilismus als Wirtschaftspolitik. Das ist, ich zitiere da ein schönes Stichwort, das es auf den Punkt bringt, insgesamt Interventionismus mit einem gesamtwirtschaftlichen Konzept. Also Eingreifen von politischer Seite, von staatlicher Seite mit einem Konzept, das die gesamte Wirtschaft im Blick hat.
Und wir erinnern nochmal, es geht um die Sicherung, Mehrung von Reichtum des Staates und durchaus auch des Wirtschaftsgebietes, das wird vielleicht nicht ganz unterschieden, und damit natürlich um die Erhöhung der Staatseinnahmen, wovon ja immer die Rede ist. Wenn der Merkantilismus im Internet eingeht, kommt fast immer Sonnenkönig und Erhöhung der Staatseinnahmen. Darum geht es natürlich auch bei all diesen Maßnahmen. Und wir zählen jetzt einfach nur oberflächlich ein paar wesentliche auf, um dann am Schluss nochmal auf den Entscheidenden zurückzukommen, der für uns im Hinblick auf Wert die Rolle spielt. Einverstanden?
Ja. Da wären eben als erstes ganz entscheidende Agrarreformen. Es wird zum Beispiel das Bauernlegen verboten oder angestrebt, es eben zu verbieten. Das Bauernlegen, das war auch schon ein Interesse im des Geldes, Bauern von ihrem Land zu vertreiben, um dieses Land anders als wirtschaftliche Geldquelle zu einzusetzen. Das ist staatlich, aber schädlich. Das ist so zum Beispiel Agrarreformen, die auch es einschließen, dass die landwirtschaftlichen Flächen insgesamt ausgeweitet werden und die Kulturen intensiviert werden, Sümpfe werden entwässert und urbar gemacht. Das heißt, es wird dort also auch buchstäblich nicht nur die Wirtschaftsfläche, sondern eben die landwirtschaftliche Fläche erweitert, damit dort mehr erwirtschaftet wird.
Und dazu absolut passend braucht man natürlich Menschen, die das beackern und bearbeiten. Es gibt ein klares Bewusstsein im Merkantilismus, Bevölkerungswachstum herbeizuführen, um eben mehr zu produzieren. Und dafür gibt es alle möglichen Instrumente, also wie dass man Auswanderung versucht zu verhindern, Eheschließung fördert mit entsprechenden Nachkommen, die sind, Besiedlungspolitik macht, end to end. Wichtig ist halt dabei, dass eben tatsächlich die Lohnarbeit als Mittel zur Produktion von Waren gesehen und erkannt wird. Und je mehr Lohnarbeiter, desto besser. Und die Waren eben gesehen werden können als Mittel, um Gewinn von Wert zu erreichen.
Richtig, also mit dem entsprechenden Absatz. Da kommt zum ersten Mal auch eben der Begriff der Consumptio interna auf, also dem Binnenkonsum, dem Verbrauch, dass also möglichst viel gekauft wird. Das ist jetzt ein Interesse. Auch das mit dem Bevölkerungswachstum, das kennen wir als Ziel der Politik bis heute, Kindergeld und so weiter. Aber der Staat in seinem Interventionismus, in seinem Interesse an der Wirtschaft, fördert auch direkt eben zum Beispiel, werden auch staatlicherseits Manufakturen eröffnet. Und auf jeden Fall werden sie eben von staatlicher Seite gefördert, was einschließt, dass zum Beispiel eben auch die Zünfte, die ein mittelalterliches Überbleibsel sind und eher die Preise nicht nach dem Markt regeln wollen, sondern sich abdichten wollen, dass gegen die Zünfte entsprechendes unternommen wird. Und vielleicht noch als letztes auch als durchaus eine direkt aufs Geld gerichtete Politik, also dass das Münzwesen vereinheitlicht wird, dass als es schon mal zu einer Inflation kommt, dass da von staatlicher Seite überlegt wird, was können wir dagegen machen.
Fein. Und es gibt noch andere Maßnahmen, aber bei denen belassen wir es erstmal. Wir gehen jetzt auf diese Hauptsache nochmal zurück. Wenn wir uns nochmal erinnern, wie wollen Sie mehr an Wert ins Land holen? Wie wollen Sie weniger an Wert aus dem Land geben? Ja, dafür bietet sich an eine ganz klare Zollpolitik, ja? Eine ganz klare Handels- und Zollpolitik. Dabei gibt es folgende Überlegung. Die Überlegung ist die, dass Rohstoffe zu exportieren nicht wirklich Wert, Geld einbringe, sondern sinnvoll wäre, so viel wie möglich im Land zu halten. Während aber Waren, wo viel Produktion drinstecke, wenn man die exportiere, viel mehr an Geld Wert eben einbringe als umgekehrt. Also, wie ist dann eine Zollpolitik? Die ist so, dass die Ausfuhr von Rohstoffen eben erschwert wird und die Einfuhr erleichtert wird. Keine Zölle nach innen, aber Ausfuhrzölle. Umgekehrt, bei den Waren ist es so, dass die Ausfuhr von Waren gefördert wird, aber die Einfuhr mit Zöllen belegt wird. Auf die Art und Weise soll eben eine, was wir jetzt wieder am Anfang haben, eine aktive Handelsbilanz herbeigeführt werden.
Und aktive Handelsbilanz, die man selber erreicht, heißt natürlich, man tut es dem anderen an, dem anderen Staat, dass dort möglichst die Handelsbilanz negativ wird. Das heißt, in all dem steckt schon eine Konkurrenz der Staaten, wie wir sie heute ziemlich deutlich zu spüren bekommen, also eigentlich ziemlich deutlich vor Augen sehen, ohne uns darüber klar zu sein, was wir aber hier in den Blick bekommen, wie sehr diese Konkurrenz, die ja nicht davor zurückschreckt, irgendwie militärisch zu werden, wie sehr diese Konkurrenz allein an der Logik liegt, dass es in der Wirtschaft um Geld geht und folglich um Wert und um dessen Mehrung.
Genau. Und wenn jeder Einzelne ja das Geld den anderen abbringen muss oder die Waren dem anderen abbringen muss, damit sie in sein Eigentum kommen, tun es jetzt die Staaten genauso mit Konkurrenz. Nur interessanterweise tun die anderen das mit einem selbst ja auch. Diese Erfahrung machen sie dann auch, wenn ich Zölle erhebe, wo eben fremde Waren oder Waren aus anderen Ländern nicht so leicht hier reinkommen können, können es die anderen auch tun. Und in diese Zeit fällt ja, genau wie du es erwähnt hast, Eske, zum ersten Mal, dass es stehende Heere gibt, also dass es permanent Militär gibt. Denn was noch mehr hilft als nur die Zollpolitik ist, auch dass man sie mit Nachdruck wirklich durchsetzen kann. Sprich, wenn ich jetzt dem anderen Staat sagen kann, wenn du meine Waren wirklich so weiter bezollen willst, können wir auch uns den Eintritt der Waren freischießen. Und damit, finde ich, kommen wir ja schon zurück wieder zu unserem Ausgangspunkt, oder? Woran erinnert uns das?
Ja, wir haben heutzutage diese militärische Drohung, was ja selten ist, wirklich explizit gehört. Da haben wir den Vorteil, dass es einen US-Präsidenten gibt, der irgendwie sich gar nicht scheut, irgendwas auszusprechen. Der trägt insofern sein Herz wirklich auf der Zunge.
Und ich würde vorschlagen, besser kann man es so gar nicht enden, diese Folge, oder?
Ja.
So, wir haben damit das Ende von Merkantilismus, Sonnenkönig Donald Trump. Ja, in dem Stelle wiederholt sich tatsächlich Geschichte. Wir sind da in den Kern reingegangen, was es denn heißt, Wert, eine Wirtschaftspolitik, die sich auf Wert bezieht. Wir haben darüber heute geredet, wie es zu Staaten kommt, wie es zu der ersten Wirtschaft kommt, damit zur ersten Wirtschaftspolitik. Krasse Folge. Eske, was erwartet uns denn in der nächsten Folge?
Ja, vielleicht nicht ganz so, ja doch, oder vielleicht auch so etwas Krasses. Die Wirkung, die der Wert als etwas, was wir eben ja wirklich mit unserem Denken auch leisten müssen, die Wirkung, die der eben als eine bestimmte Denkform hat. Und zwar reicht das weit in die Mathematik. Dort lässt es sich besonders gut greifen. Und zwar dann insbesondere in der Mathematik, die in der Physik ihre Anwendung findet. Zentrum des Ganzen, die mathematische Funktion. Wer das nicht leiden kann, der höre sich die Folge umso eher an, weil er da einen Grund geliefert bekommt, das nicht zu leiden.
Eske, ich freue mich drauf. Ja. Damit beenden wir die heutige Folge. Das waren die Money Profiler.
Wir sind dem Geld auf der Spur, weil wir seiner habhaft werden wollen. Wir wollen seiner Macht, seiner Übermacht beikommen.
Genau. Oder wenigstens uns von ihr nicht dumm machen lassen. Money, money, money.
Wir danken unseren Freundinnen vom MoneyLab für die vielen fruchtbaren Theoriediskussionen. Großen Dank auch an Herrn Falschgold, unseren geduldigen Produktionsleiter, und insbesondere an die Sunflower Foundation Zürich, die unsere Arbeit schon viele Jahre begleitet.